The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. Februar. Und ab sofort schauen wir zu Beginn dieses Podcasts immer zuerst ganz kurz nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Was ist heute Nacht passiert, Anne?
Hi Chelsea. Ja, über Nacht war vor allem der Ölpreis das Thema. Nach der Ankündigung von Gesprächen zwischen den USA und Iran im Oman sind die Preise um bis zu 2% gefallen, weil der Markt einen Teil der Kriegs- und Risikoaufschläge wieder auspreist. An den Aktienmärkten sieht es dagegen etwas freundlicher aus. Die Futures auf S&P 500 und Nasdaq liegen um 5 Uhr deutsche Zeit jeweils um 0,3% im Plus. Nach den jüngsten Tech-Verlusten setzen einige Investoren nach neuen Quartalszahlen also auf eine Gegenbewegung, auch wenn die Nervosität rund um hohe KI-Investitionen und schwächere Software-Titel bleibt.
Danke, Anne, für dieses Update und wir hören uns gleich nochmal. Für Donald Trump ist die Causa rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beendet. Die Nation sollte sich anderen Dingen zuwenden, hat er gestern im Oval Office gesagt. Außer, dass es eine Verschwörung gab gegen ihn von Epstein und anderen.
Nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people.
Die prominente CNN-Reporterin Caitlin Collins aber hat kritisch weiter nachgefragt zu den neuesten Akten im Epstein-Fall, ob er sie juristisch prüfen lasse. Was er zur Kritik sage, dass ganze Zeugenaussagen von der Zensur geschwärzt wurden, was er den Opfern sagen würde. Da geht Trump auf Attacke. Sie sei die schlechteste Reporterin, er kenne sie seit 10 Jahren und sie würde nie lächeln.
What would you say to the survivors who feel they haven't gotten justice?
You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years.
Aber Donald Trump kann wüten, wie er will. Das Thema Epstein ist nicht vom Tisch. Die 3 Millionen Seiten, fast 2000 Videos, rund 200.000 Bilder, die neu veröffentlicht wurden. Eine so riesige Menge, dass man das alles noch gar nicht einordnen kann. Es tauchen berühmte Namen aus allen Bereichen auf. In Mails und Notizen Elon Musk, die norwegische Kronprinzessin Mette Marit, Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma. In Mails, die Epstein an sich selbst geschickt hat, offenbar als Entwurf, ist Ungeheuerliches zu lesen. Er habe Bill Gates Medikamente besorgt, Zitat, um mit den Folgen von Sex mit russischen Mädchen fertig zu werden. Zitat Ende. Gates habe diese Medikamente heimlich seiner damaligen Frau Melinda verabreicht, so zu lesen in dieser Mail. Ein Sprecher von Bill Gates dementiert die Behauptungen, sie seien absurd und falsch. Seine Ex-Frau Melinda spricht in einem Podcast mit der Journalistin Rachel Martin dazu. Die neuen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann kommentiert sie nicht im Detail, aber sie sagt, die Epstein-Berichte seien für sie eine große Belastung und sie solidarisiert sich mit den Opfern. Zitat, kein Mädchen sollte jemals in eine Situation gebracht werden, wie sie von Epstein und den verschiedenen Personen in seinem Umfeld verursacht wurde.
No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him.
Sie habe ihre Ehe verlassen müssen, um, Zitat, all dem Dreck zu entkommen.
And I am so happy to be away from all the muck that was there.
Und jetzt? Wie geht es weiter? Fakt ist, die bloße Erwähnung des Namens einer Person oder deren Korrespondenz mit Epstein beweist noch kein Verbrechen. Genau das schreibt uns Barbara McQuaid. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität Michigan und ehemalige Staatsanwältin unter Obama. Auch der Vorwurf des Sex-Trafficking müsse durch einen Staatsanwalt natürlich nachgewiesen werden, ist ja klar. Aber wird denn jetzt überprüft, ob es vielleicht in den 3 Millionen Seiten irgendwo etwas gibt, wozu man mal ermitteln kann? Todd Blanche ist der stellvertretende Justizminister und er sagt, es gäbe keine Anhaltspunkte für neue Ermittlungen. Bei Fox News sagt er, es sei kein Verbrechen, mit Mr. Epstein Partys zu feiern.
As you know, it is not a crime to party with Mr. Epstein. And so as horrible as it's not a crime to email with Mr. Epstein. And some of these men may have done horrible things. And if we have evidence that allows us to prosecute them, you better believe we will. But it's also the kind of thing that the American people need to understand that it isn't a crime to party with Mr. Epstein.
Ellie Honig war stellvertretender US-Bundesanwalt im Southern District of New York. Heute ist er Journalist bei CNN und er sagt im Interview mit NPR, in der Vergangenheit wurde im Fall Epstein vielen Hinweisen von jungen Frauen an die Behörden nicht nachgegangen.
So many women and girls came forward to the FBI, to the police, and their tips were not fully followed up on. And there was no consequence for many of the people they complained about. I'll give you
der
one
Fall
example.
Epstein ist nicht zu Ende, auch wenn der Präsident das will. Justizministerin Pam Bondi muss am 11. Februar nächsten Mittwoch vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses zu dem Thema aussagen. Vielleicht kommt dann Bewegung rein und es werden Ermittlungen gestartet. Alles andere wäre einfach falsch. Um das zu merken, muss man weder Frau noch Amerikanerin noch Mutter einer Tochter sein, so wie ich. Und es sollte auch absolut egal sein, wo man im politischen Spektrum steht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt im Gespräch mit Gabor Steingart in der Debatte um die Zahnarztkosten, warum gerade hier nicht gespart werden sollte.
Das Demenzrisiko ist deutlich erhöht, wenn Sie schlechte Zähne haben.
Anne Schwedt hat neue Zahlen von Google und wir feiern eine meiner Lieblingsmusikerinnen. In dieser Woche hat die Debatte um die Kostenübernahme von Zahnbehandlungen dem ein oder anderen Zahnschmerzen bereitet. Was war passiert? Der CDU-Wirtschaftsrat hatte vorgeschlagen, Zahnbehandlungen komplett aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenkassen herauszulösen. Das senke die Kosten für Arbeitgeber. Die Versicherten mussten aber dann für jeden Zahnarztbesuch selbst zahlen. Ist das eine sinnvolle Idee? Laut Karl Lauterbach nein. Der frühere SPD-Bundesgesundheitsminister ist heute Vorsitzender des Forschungs- und Technologieausschusses im Deutschen Bundestag. Er hat andere Vorschläge parat, wie man Gesundheitskosten senken kann. Genau darüber hat Gabor Steingart mit dem Mediziner und dem Gesundheitsökonom gesprochen. Professor Lauterbach erklärt, warum ausgerechnet die Zahnmedizin der falsche Hebel für Kosteneinsparung ist, welche Rolle Vorbeugung, Krankenhausreform und Facharzthonorare spielen und ob er seinen Job als Gesundheitsexperte der Nation eigentlich vermisst.
Einen schönen guten Morgen, Karl Lauterbach.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
Sagen Sie, die Union bzw. der CDU-Wirtschaftsrat schlägt vor, die Zahnbehandlung in Gänze aus der gesetzlichen Krankenkasse rauszugliedern und dann anders, also privat, zu regeln. Hätte dieser Vorschlag auch von Ihnen kommen können eigentlich?
Nein, definitiv nicht. Mich hat der Vorschlag überrascht in vielerlei Hinsicht. Es ist inhaltlich kein guter Vorschlag. Wenn man in der Gesundheitsversorgung sparen will, ist das der falsche Platz. Und ist es auch ein Vorschlag, der einfach nicht durchsetzbar ist politisch. Ich muss ja schauen, ob ich mich verhebe. Es gibt überhaupt keine Gründe dafür. Eine so zentrale Leistung, also in der gesetzlichen Krankenversicherung, jetzt strittig zu stellen, in der Gänze.
Gleichzeitig muss ja im System in irgendeiner Form gespart werden. Das war ja auch Ihre Erkenntnis als Minister, oder? Die Erkenntnis jedenfalls ist die gleiche.
Das ist definitiv gut zusammengefasst. Wir müssen sparen und wir können sparen. Wenn Sie Gesundheit, Rente und Pflege vergleichen, überall wachsen ja die Ausgaben, steigen die Beiträge, Demografie bedingt, dann können Sie bei der Pflege oder auch bei der Rente nicht sparen, ohne dass Sie jemandem wirklich etwas wegnehmen. Die Leute sind entweder ärmer oder sie werden schlechter gepflegt. Bei Gesundheit, da kann man viel sparen und die Versorgung wird nicht schlechter, sondern wird sogar besser. Da würde ich nicht ausgerechnet die Zahnmedizin nehmen, wo das nicht gilt.
Sagen Sie, ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs, Herr Lauterbach, so eine OECD-Studie mir zu Gemüte geführt, die sagt, dass unsere Gesundheitskosten pro Mann und Frau die höchsten in Europa sind, aber unsere Lebenserwartung unter dem Durchschnitt liegt. Da wollte ich Sie fragen, wie kann das eigentlich sein? Das wirkt ja auf mich sehr, sehr ineffizient, wenn wir so viel ausgeben und dafür noch nicht mal länger leben als Italiener, Franzosen und all die anderen.
Ja, das stimmt. Wir haben ein sehr ineffizientes System. Das hat im Wesentlichen drei große Qualitätsdefizite, die jedes Mal die Qualität senken, mehr Leute sterben und Kosten verursachen, die andere Länder in der Form nicht haben. Zum einen, wir machen viel zu wenig in der Vorbeugung. Für die Vorbeugemedizin in der Gänze geben wir etwa 1% der Ausgaben aus. In der Größenordnung liegt das. Und wenn wir mehr Vorbeugung machen würden, dann hätten wir weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle, weniger Demenz im Übrigen auch und somit auch weniger Pflegebedürftigkeit. Das Pflegesystem würde auch profitieren. Das Zweite, unsere Krankenhausstruktur ist die teuerste, mit Abstand teuerste in Europa und funktioniert nicht, weil im Prinzip die Qualitätskriterien nicht eingehalten werden. Bei uns dürfen auch kleine Krankenhäuser, die dafür vom Personal her, von der Ausstattung, von der Erfahrung überhaupt nicht geeignet sind, sehr komplexe Eingriffe machen. Das klappt dann oft nicht. Es gibt oft Infektionen, Krankenhausinfektionen. In Deutschland sterben viele Menschen an Krankenhausinfektionen. Wir haben keine Infektiologie. Wir haben die Spezialisierung nicht. Da ist die Krankenhausreform von größter Bedeutung. Der dritte Bereich, den will ich nur erwähnen, das System ist auch zersplittert. Also Ambulanz und stationär und auch Fachärzte, Hausärzte, die arbeiten nicht zusammen. Da bräuchte man also ein Steuerungssystem. Da kann man pro Jahr ungefähr 10 Milliarden einsparen im Vergleich zu den Kosten, die sonst kämen, und hat viel weniger Tote. Die Spezialisierung müsste hin. Wir haben 1600 Krankenhäuser, gut 1000 Krankenhäuser, etwas mehr würden reichen. Dann hätte man aber auch die Möglichkeit, die Eingriffe da machen zu lassen, wo sie am besten gemacht werden, und wir hätten dann immer noch eine hohe Krankenhausdichte.
Aber nochmal zurück zu der Zahnbehandlung. Die Idee war ja offenbar auch eine simple, dass man mal einen Kostenblock rausnimmt und die viel zitierte Eigenverantwortung, die Selbstvorsorge hier wirken lässt. Muss es nicht trotzdem, ob hier oder an einer anderen Stelle, einen Beitrag der Krankenkassenmitglieder geben, der außerhalb dessen liegt, was heute die gesetzliche regelt? Also muss nicht irgendein Block da raus?
Sagen wir zunächst einmal, die Zahnbehandlung wäre dafür besonders schlecht geeignet, weil die Zahnbehandlung ist aus der Perspektive der Kassen in den letzten Jahren nicht deutlich stärker teurer geworden. Für andere Bereiche gilt das. 10 Milliarden wird die Krankenhausversorgung jedes Jahr teurer. Solche Kostensteigerungen haben Sie bei der Zahnbehandlung nicht. Da sind die Preise aus Perspektive der gesetzlichen Kassen im Großen und Ganzen konstant geblieben. Zum Zweiten, die Zahnbehandlung ist sehr sinnvoll und hat sich in den letzten Jahren sogar noch als wesentlich wichtiger erwiesen, als man vor Jahren das geglaubt hat. Weil wir wissen mittlerweile, dass also gesunde Zähne wesentliche Voraussetzungen dafür sind, dass bestimmte Volkskrankheiten nicht so häufig kommen, wie zum Beispiel Diabetes. Schlechte Zähne, Parodontose führt dazu, dass sie ein höheres Diabetesrisiko haben. Sie haben ein höheres Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und was man erst seit Jahren weiß, aber was sehr wichtig ist, auch das Demenzrisiko ist deutlich erhöht, wenn Sie schlechte Zähne haben. Somit, wenn Sie an der Zahnbehandlung jetzt sparen, dann verlieren Sie das Geld sofort bei diesen Krankheiten, die bei uns ja sowieso viel zu häufig vorkommen. Daher würde ich die Zahnbehandlung auf keinen Fall rausnehmen. Ist eine schlechte Idee.
Wenn Sie aber wollten die wirklich sparen, sozusagen wollten die Ideengeber sparen, oder wollten Sie es nur aus der gesetzlichen und damit aus den Sozialbeiträgen, aus den Lohnkosten raushaben und sozusagen, ich nehme an, daraus sollte doch eine private Versicherung werden, die dann wiederum vorgeschrieben ist für jedermann?
Ja, Sie haben dann aber nicht mehr den Umfang. Sie können bei einer privaten Versicherung, können Sie eine Basisversicherung vorschreiben, aber Sie können jetzt nicht eine private Versicherungen vorschreiben, in dem Umfang, wie wir jetzt die gesetzliche haben, weil die meisten Leute die überhaupt nicht bezahlen könnten. Also das ist einfach nicht darstellbar. Also gesetzliche Krankenversicherung bietet die Zahnbehandlung wegen der Kostenkontrollinstrumente relativ billig an. Wenn Sie das privat versichern wollten, im gleichen Umfang, dann wäre das sehr viel teurer. Und das können viele einfach nicht leisten. Die haben das Geld nicht. Was soll da passieren? Entweder müssen sie dann aus Steuermitteln mehr ausgeben, als sie jetzt an Kassenmitteln ausgeben, sodass jeder das hat. Oder sie sagen, das wäre der Effekt gewesen, das hat dann nicht jeder. Da hat jeder so eine Grundversorgung, das wäre dann schlechter geworden. Dann hätten sie Probleme gehabt bei der Qualität. Das läuft einfach nicht in dem Bereich.
Aber wo dann sonst noch sparen? Ich meine, die Krankenhäuser, 10 Milliarden ist eine große Zahl, aber im Gesamtkontext auch unseres Sozialstaates, auch der Gesundheitsmaschinerie doch überschaubar. Gibt es noch andere Bereiche, wo Sie sagen würden, Herr Lauterbach, da müssen wir über die nächsten Jahre ran, weil uns sonst die Kosten davonlaufen und den Faktor Arbeit einfach unmöglich machen? Und zwar insbesondere auch Ihren Arbeiter, den Industriearbeiter, da wo Sie herkommen, dem Ruhrgebiet aus NRW.
Der Ansatz, im System der Krankenkassen zu sparen, ist richtig, ohne Wenn und Aber, das muss hier gesagt werden. Übrigens bei der Krankenhausreform, das sind über 10 Jahre 100 Milliarden. Das ist mehr, als was wir beim Bürgergeld sparen können. Mhm. Also allein der Krankenhaussektor spart mehr Geld als jede Bürgergeldreform, die wir machen können. Somit ist das keine Kleinigkeit. Ich finde es bedenklich, dass es kaum besprochen wird unter dem Aspekt. Der wichtigste Block ist eigentlich der, wo man hingehen sollte, die Vorbeugung muss kommen. Weil wir haben einfach viel zu hohe Quoten bei Herzinfarkten, Schlaganfällen, Demenz. Wenn ich hier etwas mehr Geld einsetzen würde für bessere Vorbeugung, würde umschichten, einfach dorthin. Meinetwegen die 10 Milliarden, die wir jetzt bei Krankenhaus sparen, da würde ich 5 von einsetzen für bessere Vorbeugemedizin. Dann würde ich da weitere 10 Milliarden sparen können, weil wir haben diese verheerend hohen Quoten von Schlaganfällen, Herzinfarkten, aber auch von Demenzfällen, wo wir ran könnten. Wenn wir da ein bisschen investieren würden, kriegen Sie für jeden Euro, den Sie investieren, mehr Euro raus. Das würde ich machen. Ich würde dann also auch schauen, diese vielen Facharztbesuche, die wir haben. Wir haben ja insgesamt 1 Milliarde Arztkontakte pro Jahr, Facharzt und Hausarzt. Viele Facharztkontakte sind völlig überflüssig, die finden nur statt, weil der Facharzt sein volles Honorar nur bekommt, wenn sie 4 bis 6 Mal pro Jahr in die Praxis kommen. Somit werden sie immer wieder einbestellt. Da denken sie, sie müssten jetzt kommen, weil das Medizin nicht geboten ist. Sie müssen nur deshalb kommen, damit der Facharzt sein volles Quartalshonorar bekommt. Somit werden sie pro Quartal einbestellt 1 bis 2 Mal. Der Laie denkt, das muss medizinisch sein. Mhm. Das findet aber im Ausland überhaupt nicht statt. Und das würden wir natürlich auch nicht machen, wenn wir das Honorar nicht also pro Quartal bekämen. Somit werden immer die gleichen Behandlungen gemacht, immer wieder die gleichen Patienten gesehen. Und wenn dann jemand mal wirklich den Facharzt braucht, der noch nicht im System ist, der muss dann oft Wochen oder Monate warten. Ein sehr unsinniges System. Mhm. Damit könnten Sie auch Milliarden sparen, ohne dass die Qualität schlechter würde.
Sagen Sie, Sie sind so leidenschaftlich dabei, Herr Lauterbach. Vermissen Sie den alten Job?
Ich hätte ihn weitergemacht, das ist kein Geheimnis. Aber ich bin jetzt für Forschung und Technologie Ausschussvorsitzender. Auch dort gibt es wichtige Entscheidungen. Auch das mache ich gerne. Ich arbeite mit der Ministerin Frau Beer gut zusammen, muss man wirklich sagen. Also kann ich mich nicht beklagen. Alles okay. Aber wie gesagt, hätte ich jetzt in Gesundheit weitermachen können, hätte ich das Angebot angenommen.
Verstehe. Umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass Sie für uns bereitstehen, um uns zu erläutern, wo dieses System steht und was da noch zu machen ist. Herr Lauterbach, für heute bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen.
Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen von der Google-Mutter Alphabet. Anne Schwedt hat sich das genauer angeguckt. Anne, sag uns, wie sieht es denn eigentlich aus bei Alphabet?
Ja, Alphabet hat echt starke Zahlen gemeldet, aber die Aktie tut sich schwer, weil der KI-Investitionsplan gigantisch ausfällt. Umsatz und Gewinn sind deutlich stärker gestiegen als erwartet, mit einem Plus von knapp 18% beim Umsatz und rund 30% beim Gewinn. Das Werbegeschäft wächst zweistellig, YouTube legt immerhin im hohen einstelligen Bereich zu und vor allem die Cloud-Sparte sticht heraus. Die Cloud-Erlöse sind fast zur Hälfte gewachsen. Der Auftragsbestand hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Hier bündelt Alphabet auch den Großteil seiner KI-Dienste. Der Dämpfer ist aber, für 2026 plant Alphabet Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur von bis zu knapp doppelt so viel wie im Vorjahr, also im hohen dreistelligen Milliardenbereich. Das treibt zwar die Fantasie für Nvidia und Co., drückt aber kurzfristig auf die Marge. Deshalb reagiert die Aktie trotz der starken Zahlen erstmal mit Kursverlusten von nachbörslich rund 0,4%, Chelsea.
Und dann gibt es noch unterschiedliche Herangehensweisen beim Space Race zwischen Elon Musk und Jeff Bezos. Die Firma des einen will Rechenzentren ins Weltall schießen, die des anderen nicht. Was ist da genau los, Anne?
Ja, beim Space-Rennen könnten die Strategien von Elon Musk und Jeff Bezos kaum unterschiedlicher sein. Musk bündelt SpaceX und seine KI-Firma xAI und träumt von riesigen Rechenzentren im All. Bis zu 1 Million Satelliten sollen KI-Rechenleistung direkt im Weltall bereitstellen, mit Sonnenenergie und ohne Flächen- und Kühlprobleme auf der Erde. Das wäre langfristig eine Alternative zu heutigen Cloud-Rechenzentren und soll mit einem Mega-IPO finanziert werden. Jeff Bezos geht mit Amazon und Blue Origin bisher deutlich vorsichtiger vor. Auch er setzt zwar auf Satelliten und will seinen Cloud-Dienst enger mit dem All verknüpfen, aber Datenzentren bleiben vorerst klar auf der Erde. Sein Fokus liegt darauf, schnelles Internet aus dem All zu liefern und die bestehende Cloud-Infrastruktur auszubauen, statt die komplette Rechenleistung ins All zu verlagern.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Das sich auch bei einer meiner Lieblingsmusikerinnen zeigt, aus Unglück kann tatsächlich etwas Gutes entstehen. Nach dem Regen kommt die Sonne und nach Joni Mitchells Kinderkrankheit kam ihre einzigartige Art, Gitarre zu spielen. Die legendäre kanadische Musikerin hatte als kleines Mädchen Kinderlähmung. Eine Folge davon? Ihre linke Hand blieb geschwächt. Als sie sich in ihren Teenagerjahren mit Hilfe eines Pete Seeger Songbuches selbst das Gitarrespielen beigebracht hat, musste sie eben kreativ werden. Und sie hat eine eigene Form entwickelt, ihre Gitarre zu stimmen, damit sie es leichter hatte zu spielen. Das hatte zu ungewöhnlichen Harmonien geführt, zu neuen Strukturen und am Ende zu genau dem Sound, der Joni Mitchells Songwriting so unverwechselbar gemacht hat. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Nach der Schule wollte die junge Mitchell sich als Sängerin und Songschreiberin durchsetzen. Sie ist nach Toronto gegangen und 1962 hatte sie ihren ersten bezahlten Auftritt in einem Café. Einige Jahre später kam dann der Song, der sie endgültig berühmt gemacht hat, Big Yellow Taxi. Und danach ging es eigentlich nur noch bergauf. Hit auf Hit, Kollaborationen mit großen Namen wie Neil Young und ihre Songs wurden von vielen Künstlern gecovert, unter anderem sogar von Frank Sinatra. Und auch meine Eltern haben Joni Mitchell gecovert. In ihren Hippie-Uni-Zeiten als Duo, meine Mama als Sängerin, mein Papa an der Gitarre. Bei uns zu Hause standen alle Joni Mitchell-Alben auf Platte und CD und eines der besten Alben aller Zeiten, und das sehe nicht nur ich so, ist bis heute Blue. Eine Dekade nach der Veröffentlichung von Blue, an diesem Tag im Jahr 1981, wurde Joni Mitchell dann in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen. Über ihre Karriere hinweg wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Grammys, einem Lifetime Achievement Award und einem Stern auf dem Canada's Walk of Fame. Aus Schwäche wurde Stil und daraus Musikgeschichte. Woke up, it was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun, two yellow curtains and a rainbow on my wall. Ich wünsche Ihnen einen besonders schönen Start in diesen Tag heute, in diesen Chelsea Morning sozusagen. Wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.
woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too, and the sun poured in like butterscotch, and stuck to all my cells.